Ein 9:0 DFB-Pokalrundensieg am vergangenen Wochenende, der Rekorde sprengt. Ein großer Umbruch, nicht nur bei den Wölfen, sondern auch bei den Wölfinnen. Darüber hinaus ein spannendes Interview mit Holger Ballwanz und natürlich ein erster Blick auf den Saisonauftakt in der ersten Fußball-Bundesliga, wo es für unsere Wölfe nach Heidenheim geht. Ihr merkt schon, es ist jede Menge los heute bei uns im Wölferadio.
Wölferadio. Der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Auch wenn ihr letzte Woche schon einmal begrüßt wurdet, sage ich auch von meiner Seite auch noch einmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fußballsaison in der ersten Fußball-Bundesliga und somit natürlich auch zu einer neuen Runde Wölferadio, euer Fan-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Und letzte Woche gab es ja mit Andreas Pahlmann und Lenny Nero bereits den großen Saisonprolog sozusagen, die erste Vorausschau. Und heute steigen wir dann mal so richtig ein, denn womit leitet bzw. läutet man eine neue Saison ein? Natürlich mit der ersten Runde im DFB-Pokal. Und wenn man die geschafft hat, dann heißt es nur noch eine Woche durchhalten und dann geht es endlich wieder los mit dem in Anführungszeichen richtigen Profifußball. Aber wir werden heute erstmal über die hinter uns liegende erste DFB-Pokalrunde sprechen, über das, was wir daraus mitnehmen können für die jetzt startende Saison und wir werden heute natürlich auch ein kleines bisschen über unsere VfL-Frauen sprechen und ich habe mir dazu gute Unterstützung eingeladen, nämlich Felix Janoschek von Wölfe TV. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian, schön, dass ich da sein darf. Hi.
Tja, dich brauche ich ja eigentlich gar nicht zu fragen, wie du die fußballfreie Zeit überstanden hast, denn so fußballfrei wird sie ja für dich gar nicht gewesen sein. Du wirst mit Sicherheit ja beim ein oder anderen Mal im Trainingslager dabei gewesen sein mit Wölfe TV und auch beim ein oder anderen Testspiel, nehme ich an.
Ja, da hast du absolut recht. Man denkt immer, die Sommerpause, die ist wenn man auf die Spieltage hinfiebert, ewig lang. Aber wenn die Vorbereitung losgeht, dann geht es natürlich auch bei uns im Verein richtig los. Und da sind wir natürlich im Trainingslager bei den Wölfen mit dabei gewesen und auch bei jedem Testspiel. Wir konnten ja wieder wirklich jedes Testspiel für die Fans auch live übertragen bei uns auf dem YouTube-Channel. Und mussten wir natürlich auch vor Ort sein. Und da war ich auch oftmals selbst vor Ort, genau.
Ja, Testspiele, ein sehr schwieriges Thema, gerade wenn es um die Gegner geht, die, sag ich mal, etwas hochkarätiger sind. Aber ich tröste mich da immer und sage, hey, man sucht sich ja nicht umsonst Gegner aus, die einem ein bisschen überlegener sind, um eben gewisse Sachen zu testen, weil gegen irgendeine Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechstligamannschaft zu testen, ja, ich weiß nicht, ob das bringt zwar Erfolge und viele Tore, aber es ist, glaube ich, ja nicht das, was man am Ende als Lerneffekt mitnehmen möchte. Oder sehe ich das verkehrt?
Ja, das siehst du, glaube ich, genau richtig. Man sucht sich natürlich hinten raus am Anfang. Ich meine, wir hatten es ja auch, das altbekannte Spiel gegen die Becks-Auswahl zum Reinkommen, wo es am Ende, glaube ich, 12:0 hieß, da sind viele Tore gefallen und dann wurden die Gegner immer stärker von Woche zu Woche und hinten raus hast du dann natürlich richtige Kaliber gehabt mit Espanyol oder auch Brighton mit dem Doppeltest dort und man misst sich natürlich auch immer gerne in der Vorbereitung und da sucht man sich entsprechend starke Gegner dann auch hinten raus aus.
Wenn du jetzt mal die Vorbereitungszeit nimmst und vor allem auch das, was man aus den letzten Testspielen mitnehmen konnte. Mit welchem Gefühl bist du persönlich als Wölfe-Fan in die erste Pokalrunde gestartet?
Ich bin ja grundlegend immer ein sehr, sehr positiver Mensch. Und da wir ja wirklich auch tagtäglich gesehen haben, wie die Jungs da trainiert haben, weil wir immer mit den Kameras mit dabei sind, war ich auch für die erste Runde sehr, sehr positiv gestimmt. Selbst wenn die Testspiele oder die Ergebnisse hinten raus nicht ganz natürlich den Wünschen entsprochen haben. Aber ich meine, wir haben es am vergangenen Samstag gesehen, die Jungs, die haben Bock auf Fußball. der höchste Pokalsieg, den wir da eingefahren haben, der Geschichte, ist, glaube ich, auch ein richtig cooler Start gewesen. Und ich bin sowieso immer positiv. Von daher schaue ich jetzt auch schon aufs Heidenheim-Spiel und da holen wir den ersten Dreier, sage ich jetzt einfach mal schon.
Aber seien wir doch mal ehrlich, ich weiß nicht, ob du tippst. Da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich werde dich bestimmt damals auch gefragt haben, was du beim damaligen nächsten Spiel tippen würdest. Hättest du mit so einem hohen Ergebnis gerechnet?
Ja, schon, auf jeden Fall. Weil natürlich, ich will den Himmelingern da nicht zu nahe treten, aber der Klassenunterschied war natürlich extrem groß. Und da habe ich persönlich auf jeden Fall mit einigen Toren gerechnet. Da bin ich ehrlich. Und das haben die Jungs dann auch noch mir zurückgegeben und zurückgezahlt.
Nun ja, ich bin mit solchen Aussagen immer sehr vorsichtig, weil ich müsste jetzt wieder einen Euro in Lennys Phrasenschwein werfen, wenn ich sage, der DFB-Pokal bringt immer seine eigenen Regeln mit. Das sage ich jedes Jahr aufs Neue. Und es ist ja auch dieses Mal wieder beim ein oder anderen Spiel tatsächlich aufgetreten. Der Underdog hat gewonnen. Daher bin ich da immer sehr vorsichtig zu sagen, ja, das ist der Himmeling, das ist jetzt halt eine ganz andere Liga, eine ganz andere Klasse. So klar ist das ja manchmal nicht. Vor allem, wenn man, und da kann ich ja nur mit dem sprechen, was ich aus Berichterstattungen, aus Testspielen und so weiter sehe und als Fan mitnehme. Und wenn man da sieht, es gab recht großen Umbruch, es gab einiges an Umstellungen, es gab einen neuen Trainer. Und wenn man das alles immer so ein bisschen im Hinterkopf behält, was man auch durchaus an der einen oder anderen Stelle tun sollte, finde ich, bei allem Optimismus, finde ich, ist das manchmal gar nicht so klar, weil wenn alles immer so klar wäre, dann hätten die Favoriten in der hinter uns liegenden DFB-Pokalrunde sämtliche Underdogs haushoch vom Platz jagen müssen, was sie oft aber jetzt ja nicht getan haben. Ja, also es gab ja einige Spiele, die wirklich sehr knapp ausgegangen sind, wenn nicht sogar mit Elfmeter oder Erstentscheidung in der Verlängerung und so weiter und so fort. Von daher, oh, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig mit dieser Euphorie.
Ist auch absolut berechtigt, ne? Also wenn man da nur in die Landeshauptstadt von Niedersachsen blickt, die werden sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt haben. Haben ja dann am Ende gegen Cottbus den Kürzeren gezogen. Aber ja, also im Endeffekt hat's sehr, sehr gut geklappt am vergangenen Samstag, muss man einfach sagen, von Minute 1 an. War das ein klares Spiel und ja, mit durchaus schönen Toren dazwischen auch. Und das hat auf jeden Fall direkt von Beginn an hatte ich ein gutes Gefühl. Und das, wie gesagt, das haben die Jungs dann auch in Toren zurückgezahlt, ne? Und anscheinend ist Bremen dann immer der bisherige höchste Sieg, den gab es ja neben dem Weserstadion. Auf Platz 11 gegen den FC Oberneuland, 2-8, 2-9, ist ein gutes Pflaster. Also das hat gut geklappt auf jeden Fall.
Wenn das in der Bundesliga mal auch so gut klappen würde.
Richtig,
Also auf die Stadt
richtig,
kann man
ja.
sich da nicht verlassen, glaube ich, ja. Also
Ja.
eher auf deren
Letzte Saison war es
Vorstadtvereine.
gut, aber ja, hoffentlich diese Saison auch wieder in Bremen.
Man hat ja, also bei diesem wahren Schützenfest, ja, hat man ja auch einige Akteure gesehen, die zum ersten Mal wieder auf der VfL Bildfläche erschienen sind, zum Beispiel Jenan Pejcinovic nach seiner Leihe wieder zurück in Wolfsburg und ich würde mal sagen, der hat seinen Einstand mit Bravour gemeistert und gefeiert, oder?
Auf jeden Fall. Also er hat es schon immer mal wieder aufblitzen lassen, auch in der Vorbereitung. Hatte auch, ja gut, in der letzten Saison dann auch lange verletzt gewesen mit dem Mittelfußbruch, was er hatte. Aber der Junge hat wirklich riesiges Talent. Und vor allem so im täglichen Umgang ist er auch wirklich aufgeräumt. Macht wirklich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Hat immer ein Lachen im Gesicht, immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Und jetzt hat er sich. Ich glaube, den Man of the Match, den er dann vom DFB bekommen hat nach der ersten Runde, hat er sich redlich verdient. Er hat ja bei uns im Interview noch gesagt, dass er eigentlich gar nicht zufrieden war mit den ersten 45 Minuten. obwohl es da schon 3-0 stand. Aber mit seiner Leistung war er da nicht zufrieden. Und dann im zweiten Durchgang hat er es dann auch in Toren bewiesen, dass das kann. Und ja, also das ist wirklich das hat mich sehr, sehr gefreut für den Jungen.
Nun, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, so eine gewisse Selbstkritik auch zu wahren und auch, sage ich mal, das Ganze ein bisschen, nennen wir es ruhig mal analytischer anzugehen. Mich hätte jetzt allerdings dann auch mal interessiert, warum war er nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit? Weißt du das?
Ich glaube, er hätte sich da schon das eine oder andere Tor gewünscht und dass er noch ein bisschen besser im Spiel drin gewesen wäre. Aber ja, das hat er, wie gesagt, dann in den zweiten 45 Minuten, glaube ich, wesentlich besser gemacht. Hat ja dann auch kurz nach der Halbzeit dann mit dem Kopf, war glaube ich das erste, hat er dann getroffen. Und ja, gerade so das Tor, was er dann aus der Drehung macht, ich glaube, das war dann das 18-0. Das macht er auch wirklich hervorragend, auch im Spiel gegen den Gegner. Und da war er, glaube ich, mit den zweiten 45 Minuten wesentlich zufriedener. Weil so ein Stürmer misst sich natürlich immer selbst an den Toren, das wissen wir ja.
Das auf jeden Fall. Rudern wir noch mal einen Gang zurück. Eine Sache, wo ich vermute, dass es daran liegt, dieses ins Spiel hineinfinden und so weiter, hat ja auch nicht zuletzt etwas mit dem Teamgefüge, mit dem Mannschaftsgefüge als solches zu tun. Ja, wie gut spielt man zusammen? Wie gut wird man aufgenommen? Wie gut kriegt man Chancen? Ich sag mal vermittelt, ja, Stichwort Vorlagen und so weiter und so fort. Und das ist ja immer etwas, was in Fankreisen, ja, wird ja immer sehr viel geunkt, ja, wenn großer Umbruch da ist, viele Spieler kommen, viele Spieler gehen oder zurückkehren aus einer Leihe, wie auch immer, dass man dann immer sagt, hey, wie soll denn da eine Mannschaft zusammenwachsen? Das kam auch immer wieder in einem Fanforum, wo ich mitlese, auf bei den verlorenen Testspielen zuletzt, ja, man sieht keine Mannschaft als Ganzes und so weiter und so fort. Was für einen Eindruck hattest du denn? Du begleitest die Mannschaft ja mit Wölfe TV quasi tagtäglich. Wie ist das mit dem Team- oder Mannschaftsgefüge Stand jetzt?
Also da kann ich auch an sich durchweg Positives berichten. Wir hatten ja das Glück, dass wir da wirklich gerade im Trainingslager auch durch unsere Behind-the-Scenes-Formate, die wir da immer tagtäglich rausgebracht haben, konnten wir, glaube ich, so ganz gut darstellen, wie es im Team aussieht. Und da war die Stimmung doch von Tag 1 auch schon bei den in Anführungsstrichen ätzenden Tests, wo so wirklich knechten und schwitzen und alles quasi bei den Laktattests etc., da war die Stimmung immer gut. Und deswegen hat sich das so auch durchgezogen, auch wenn es jetzt mal von den Testspielergebnissen mal nicht so geklappt hat, war die Stimmung im Training grundsätzlich positiv und sehr, sehr gut. Und kann man auch sagen, dass das Trainerteam um Paul Simonis auf jeden Fall eine richtig positive Art mitgebracht hat. Und ja, der Umbruch, wenn man ihn so benennen will, wirklich gut funktioniert hat. Paul Simonis hat da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen am Fanabend geplaudert, dass er wirklich sich mit jedem Spieler auch sehr, sehr lange immer getroffen hat und intensive Gespräche geführt hat von seiner Fußballphilosophie etc. Und ich glaube, dass also innerhalb des Teams war die Stimmung immer sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, das haben die Fans, die dann auch im Trainingslager mit dabei waren, konnten sie auch ganz gut mitbekommen bei dem Grillabend, den wir da hatten. Ja, sieht man, glaube ich, auch, wenn man als Kibitz irgendwie am Platz ist, dass die Stimmung in der Vorbereitung und bis zum heutigen Tage auf jeden Fall sehr, sehr gut ist.
Also mal wieder viel unnötige Unkerei. Aber das ist halt das Internet, ne?
Ja,
Machen wir uns doch nichts
ja.
vor. Aber ich meine, es ist ja schön, wenn man alles nicht nur durch die grün-weiße und rosa-rote Brille sieht, sondern da auch ein bisschen einen kritischeren Blick drauf hat. Aber gut, an dieser Stelle kann man dann ja wohl wirklich mal mit Recht sagen, es war zu Unrecht. Also diese Kritik des fehlenden Mannschaftsgefüges.
Kann ich zumindest hoffentlich durch meine Aussage entkräften, ja.
Die Zukunft wird es zeigen. Was ist Paul,
eben.
Was ist Paul Simonis für ein Mensch? Das ist ja wirklich ein Newcomer in der Bundesliga, wurde auch schon sehr argwöhnisch kommentiert durchaus an der einen oder anderen Stelle, aber auch an anderen Stellen wiederum sehr, sehr wohlwollend, weil viele gesagt haben, hey, vielleicht tut einfach mal so ein bisschen frischer Wind Not, ja, sonst dreht sich immer nur dasselbe Trainerkarussell mit den gleichen Namen, die einfach von rechts nach links und wieder zurückgereicht werden. Und jetzt ist halt mal wirklich jemand Neues da, den Deutschland so noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und vielleicht tut das ja gerade auch mal unserem VfL ganz gut.
Ja, also ich bin auch durchweg nicht überrascht, aber sehr, sehr positiv, was Paul angeht. Er ist wirklich sehr offen in der Kommunikation, kann man sagen, was ja auch in unserem Bereich des Versity TVs im Bewegtbild die Arbeit sehr erleichtert, weil wir halt mit den Kameras stetig dabei sein dürfen. Klar herrscht da auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, dass wir da natürlich immer in interner Abstimmung schauen, was wir veröffentlichen. Aber wir dürfen, ich glaube, das hat man gerade in den Formaten im Trainingslager gesehen, wir dürfen super nah dran sein. Und das macht es halt natürlich auch so das ganze Konstrukt super nahbar und dann im Endeffekt auch für die Fans spannend, einfach das Ganze nochmal ein Stückchen näher, als was wir schon sowieso dran waren, nochmal zu erleben. Und Paul ist, ich glaube auch, wie er sich bei den Fans präsentiert hat. Ich fand es total cool, dass er jetzt auch vor dem Spiel im Weserstadion nochmal zur Kurve gegangen ist, da Hallo gesagt hat, da schon mal quasi in die Kurve begrüßt hat. Und ist einfach ein sehr, sehr offener Typ in der Kommunikation und sehr nahbar und wirklich, hoffe ich sehr, dass die Fußballphilosophie, die er mitbringt, weil er ist ja wirklich mit den Eagles Deventer hat er ja sensationell den Pokal geholt und es war aber erst seine erste Profisaison ja so richtig als Cheftrainer. War es halt natürlich ein super Einstand und jetzt hoffe ich einfach, dass er die PS dann auch bei uns mit seinem Trainerteam auf die Straße bekommt. Aber auch da kann ich sagen, bin ich super positiv gestimmt und ich freue mich einfach auf eine hoffentlich geile Saison mit dem VfL.
Eben drum, der Auftakt wurde ja mit Bravour gemeistert, 9-0, man kann es nicht oft genug sagen. Und das war ja auch so ein Spiel, wo sich auch viele andere wieder von ihrer besten Seite zeigen konnten. Mit dabei waren auch durchaus Spieler, die vielleicht der eine oder andere Fan vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm hatten. Stichwort Moritz Jens, ja, wird eingewechselt und prompt landet er auch gleich einen Treffer.
Ja, und ich glaube sogar den ersten Treffer überhaupt, ne? War das nicht sogar der erste Treffer überhaupt für den VfL? Das müsste ich jetzt gerade nochmal recherchieren, ich bin mir aber fast sicher. Er hat lustigerweise mal in Heidenheim das eigene Tor getroffen, das weiß ich, da war ich vor Ort. Aber ich glaube, für den VfL war es der erste Treffer.
Das lassen wir mal ganz schnell unterm Tisch fallen hier.
Ja, das wird nicht nochmal passieren.
Nun ist jetzt Herr Moritz Jens auch jemand, bei dem man nicht weiß, bleibt er oder geht er? Und da gab es ja auch schon wieder diese ganz eigenartige Kritik, die ich aber zum Teil auch durchaus nachvollziehen kann, dass gesagt wird, ja, es konnte er sich halt nochmal auf der Fußballbühne präsentieren. Kann ich nachvollziehen. Also ich finde es sowieso strange, dass man in einer laufenden Saison noch hin und her wechseln kann. Nach meinem Verständnis sollte eigentlich bis zur ersten Spielrunde, das heißt für die Bundesliga im DFB-Pokal spätestens, alles abgeschlossen sein, weil sonst natürlich ist der DFB-Pokal und auch noch die ersten beiden Spieltage sind nochmal Möglichkeiten für mögliche Abgänger, sich nochmal richtig schön zu präsentieren. Ne? Eigentlich müsste doch bis dahin wirklich mal alles stehen, weil du hast ja irgendwie sonst weiterhin irgendwie, ich nenne es mal Unsicherheiten, ne? Auch im Mannschaftsgefüge.
Klar, ja. Ja, definitiv, hast du auf jeden Fall recht. Nun ist es so, dass das Transferfenster immer, ich glaube, dieses Jahr ist es am 1.9. ist Deadline Day, ne, der berühmte. Da sind jetzt noch zwei Spieltage zu absolvieren und DFB-Pokalrunde, da gebe ich dir absolut recht, ja. Aber es ist natürlich so für Moritz Jens, er ist ja für Dennis Wafrow dann reingekommen, weil der sich leider, haben wir dann auch heute kommuniziert, leider ein bisschen schwerer verletzt hat. Und so schnell kann es dann halt irgendwo auch gehen. Ich meine, die Medien hatten es ja kolportiert, dass Moritz eventuell den Verein verlässt. Und jetzt rutscht er dann wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ins Trainerbuch habe ich noch nicht geschaut, aber dann doch wieder in die Startelf. Und dann sind die Karten auch jetzt für Moritz wahrscheinlich wieder komplett neu gemischt, ne?
So makaber es klingt, aber so schnell kann es eben gehen. Na, und
Ja.
darum finde ich auch, um nochmal ein anderes Thema kurz anzuschneiden, so Aussagen wie der Kader ist zu groß, immer auch sehr schwierig. Natürlich gibt es auch bei uns mit Sicherheit noch die eine oder andere Baustelle, die beseitigt und geschlossen werden muss, trotz großen Kaders. Aber gerade bei solchen Sachen siehst du, wie wichtig es ist, solche Backups zu haben.
Definitiv, ja. Und die haben wir zum Glück mit Moritz oder auch David Odogwu, der ja auch auf der Position spielen kann. Und da ist es halt natürlich wichtig, dass du auf jeden Fall doppelt besetzt bist, ne?
Ja, David Ogudogu ist auch so ein Spieler, den ich spätestens seitdem ich ihn hier im Wölfe-Radio mal interviewen durfte, sehr stark auch verfolge und für den ich mich auch immer sehr freue, wenn er eingesetzt wird und sei es nur irgendwie als Auswechselspieler. Aber das ist halt auch für mich einer, aus dem wirklich nochmal ein ganz großer werden kann beim VfL oder zumindest durch den VfL.
Ja, also auch David hat enormes Potenzial. Ich fand das auch faszinierend in der letzten Saison, als er dann gegen Union dann sein Debüt in der Bundesliga geben durfte von Anfang an, mit was für einer Ruhe und Gelassenheit der einfach in dieses Spiel gegangen ist und wie gut er das dann auch im Endeffekt einfach gemacht hat. Also, und das mit so jungen Jahren, also da ziehe ich meinen Hut vor, wirklich null aufgeregt, zumindest nach außen hin und vor allem am Ball gewesen. Also das hat er wirklich klasse gemacht und ich glaube, da sind wir auf der IV-Position, sind wir gut besetzt.
Das auf jeden Fall. Wo würdest du denn sagen, aus deiner Sicht und deinen Beobachtungen wäre noch ein bisschen Potenzial, Dinge auszubessern?
Da rede ich mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, aber ich meine, ich glaube, es ist bekannt, dass in Richtung Sturm noch was passieren könnte. Genauso auf der Rechtsverteidigerposition eventuell. Also da ist es ja auch so, dass wir da nicht doppelt besetzt sind, beziehungsweise ja in dem Fall mit Moamura und Jonas Wind zwei haben, die leider auch derzeit beide angeschlagen sind. Deswegen glaube ich, dass das auf der Sturmposition bestimmt noch was passieren wird. Und da bin ich auch froh, dass das nicht so, wie du es gesagt hast, dass das Transferfenster schon geschlossen ist, sondern dass man da auch noch 2 Wochen hat, dass man da noch reagieren kann.
Ja, du hast ihn gerade angesprochen, Mohamed Amoura, auch ja einer so ein bisschen der Fragezeichen, wenn man so ein bisschen der Medienberichterstattung glauben darf. Bleibt er oder geht er doch? Angebote gibt es ja wohl, wenn man den Medien glauben darf, hatte ich gerade schon gesagt. Und ich bin sehr gespannt. Das war ja wirklich einer mit unserer laufstärksten Spieler in der vergangenen Saison und es wäre wirklich sehr schade, wenn er uns verlassen würde.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also auch vor allem direkt nach einer Saison, wenn er da schon wieder gehen würde. Aber so ist es im Geschäft manchmal, ne? Da kann man, wenn dann ein entsprechendes Angebot kommt, die sportlichen Verantwortlichen natürlich dann auch ein Stück weit verstehen. Aber ja, ich würde es auch persönlich, ich habe ihn heute noch auf dem Gang gesehen, also noch ist er nicht weg und ich hoffe auch, dass er bleibt. Das kann ich dazu sagen. Der arbeitet natürlich fleißig, auch wenn heute eigentlich trainingsfrei war, dass er dann auch wieder voll bei Kräften sein kann, und die Mannschaft dann auch supporten kann.
Wenn ich mal auf die Uhr schaue, dann stelle ich fest, es ist viel Zeit ins Land gestrichen. Aber das ist immer so, wenn ich mich mit Leuten hier verabrede. Es geht dem Lenny und dem Dennis wahrscheinlich nicht anders. Und es gibt ja eigentlich noch ein Kapitel, das wir noch nicht besprochen haben, was aber genauso wichtig ist wie die Wölfe, nämlich die Wölfinnen. Und da ist ja im Moment
Absolut.
auch viel los. Es gab nicht nur einen großen Umbruch bei den Wölfen, sondern auch bei den Wölfinnen. Und vielleicht magst du uns mal für diejenigen, die das leider nicht so auf dem Schirm haben, einmal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen.
Ja, super gerne. Also da ist es so, dass unsere Wölfin ja auch gerade, genau wie die Männer, sind sie auch gerade im Trainingslager im Weimarer Land, wirklich gar nicht so weit entfernt von Wolfsburg. Das war auch mal schön, dass man nicht irgendwie ewig im Auto sitzen musste, um ins Trainingslager zu kommen, sondern ich glaube, nach 2,5 oder knapp 3 Stunden waren wir da. Wirklich sehr, sehr schöne Ecke da in Thüringen. Und da bereiten sich die Mädels gerade auf die, ja, auf die kommenden Pflichtspiele vor. Es ist jetzt noch ein, also diese Woche sind sie im Trainingslager seit vergangenen Sonntag. Da sind wir natürlich auch mit Wölfe TV am Start. Da bin jetzt nicht ich, sondern mein lieber Kollege Arthur deckt das Trainingslager ab. Und da habe ich jetzt gerade auch noch das zweite Behind the Scenes quasi auf den Kanal gebracht. Das hat Arthur heute wieder wunderbar, wunderbar gestrickt. Also da sind wir auch auf dem Kanal immer auf dem neuesten Stand. Das ist ein Sendehinweis von meiner Seite aus. Und ja, ansonsten ist da natürlich auch ein Riesenumbruch bei den Wölfinnen. Ich glaube, 12 neue Spielerinnen, wirklich sehr, sehr viele neue Gesichter. Diejenigen, die ich bisher kennengelernt habe, auch super offen und coole Spielerinnen auf jeden Fall, auf die wir uns da freuen können. Und jetzt am kommenden Freitag sind dann auch, ist dann auch der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel. Um 14 Uhr werden die Mädels gegen Bayer Leverkusen testen, und zwar in Hof, also in, ich glaube, es ist in Bayern, in Oberbayern. Jetzt muss ich mir mal aufpassen, ich möchte jetzt keinen Bayern, da muss man mal aufpassen, wie die Regionen sind. Auf jeden Fall gibt es das auch live bei uns auf dem Channel ab 14 Uhr am Freitag und dann Samstag in einer Woche, da steht der Supercup zum zweiten Mal an. Da geht es wieder gegen die Bayern. Da haben wir ja noch eine Rechnung offen aus der vergangenen Saison, als wir den Supercup leider nicht holen konnten. Der ist jetzt das zweite Mal, ist der wieder am Start. Das Ganze wird in Karlsruhe stattfinden. Berichterstattung werden wir natürlich auch vor Ort machen. Und ja, dann hoffen wir, dass der erste Titel der Saison bei den Wölfinnen Samstag in einer Woche dann nach Wolfsburg kommt.
Auf jeden Fall. Daumen sind gedrückt. Und für uns geht es ja jetzt am Samstag auch los. Erste Runde Bundesliga gegen Heidenheim. Und was denkst du, wie wird das Spiel werden?
Also ich muss sagen, ich freue mich erstmal drauf, weil Heidenheim ist irgendwie, ach, das ist so für mich so das gallische Dorf. Also es ist wirklich so ein schmuckes, kleines, schönes Stadion, wo man so nah dran ist, auch als Zuschauer auf der Tribüne. Und ich war vorletzte Saison beim 1:1 war ich da und letzte Saison haben wir 3:1 da gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Erstmal freue ich mich auf den Auftakt. Das wird, glaube ich, ja, cool. Das wird erfolgreich werden, da bin ich ganz sicher. Und ja, dann schauen wir mal, was da in Heidenheim abgehen kann.
Ja, wir fragen gleich mal nach, was in Heidenheim so abgehen kann, zumindest aus Sicht der Heidenheimer. Natürlich gibt es auch in dieser Saison weiterhin unsere Rubrik Kombinationsspiel, wo wir dann auch mal den Gegner zu Wort kommen lassen. Das machen wir gleich. Zuvor vielen Dank erstmal wieder an dich, Felix, dass du hier warst und uns wieder tolle Einblicke gewährt hast. Mit Wölfe TV seid ihr natürlich etwas näher immer am Geschehen. Und ich würde mal behaupten, das war auf jeden Fall, zumindest was mich hier anbelangt, nicht das letzte Mal.
Super, hat wieder Spaß gemacht, Christian. Lass uns alle die Daumen drücken für den ersten Dreier am kommenden Samstag und dann hören wir uns bald wieder.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Das erste Kombinationsspiel in der neuen Saison 25/26 führt uns gleich mal runter in den Süden, denn wir begehen unseren Saisonauftakt beim FC Heidenheim. Und da habe ich mir natürlich auch wieder Unterstützung eingeladen, nämlich Luis Bracht vom Fanradio und auch gleichzeitig der Blindenreportage. Das ist nämlich genauso wie bei uns in Wolfsburg ein und dieselbe Einheit. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, danke, dass ich dabei sein darf.
Wir schauen, was bei euch so los war in den letzten Wochen. Wie startet ihr in die neue Saison? Und wie wir auch, gab es ja auch für euch ein DFB-Pokalspiel. Wie lief das bei euch? Und was für einen Eindruck hast du von eurer derzeitigen Mannschaft?
Also ich habe das Spiel gesehen, also 5:0 beim Balinger SC aus der, ja, aus der Regionalliga Südwest, also aus der vierten Liga. Ein sehr standesgemäßer Auftakt, würde ich sagen auch. Klar, es gibt immer so ein paar kleine Stellschrauben, vielleicht an denen man nochmal gucken könnte, aber insgesamt ein sehr routinierter Auftakt. Gerade auch Leo Cienza hat mir persönlich nochmal sehr gut gefallen, der ja auch ein richtiges Traumtor geschossen hat und fast auch aus der eigenen Hälfte getroffen hätte. Also der hat die Saison quasi so gestartet, wie er die letzte Saison beendet hat mit dem Tor gegen Elversberg. Oder ansonsten ist es immer so ein bisschen schwieriger, gegen so einen Regionalligisten dann so richtig zu sehen, wie die Mannschaft dann auch in der ersten Liga spielt. Aber es hat mir ganz gut gefallen und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann auch gegen euch dann laufen wird.
Wie habt ihr denn eure Saison beendet? Das war ja alles so ein bisschen hakelig, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja, ihr seid ja noch nicht so lang Bundesliga erfahren, konntet euch aber jetzt über 2 Saisons hinweg auf jeden Fall bewähren, muss man ja sagen. Und wie liefen so, wenn du jetzt auf die letzten Spieltage zurückblickst, weil DFB-Pokal ist immer so sein eigenes Ding, wie seid ihr in die Pause gegangen?
Also, das haben ja sicher auch ganz viele mitbekommen. Also der erste FC Heidenheim hat das ja bis zur letzten Minute quasi diese Bundesliga-Saison ausgenutzt mit der Relegation gegen Elversberg. Also in Elversberg, ich war persönlich auch dort, durfte da auch das Fanradio machen. Ne? Und ja, da hat da ja, wie ich schon gerade gesagt habe, Leo Cienza noch das entscheidende Tor erzielt zum Klassenerhalt. Die Spiele davor, ja, man hat so ein bisschen, finde ich, schon gemerkt, auch, dass der Europapokal in dieser Saison schon auch viele Kräfte gezogen hat. Man hat immer so ein bisschen gesehen, so es gibt gute Anlagen, am Ende aber hat es dann halt nicht gereicht. Man hat dann auch gegen Spieler oder gegen so Mannschaften wie Wolfsburg, sei schon gegen Bochum, zum Beispiel dann auch ja, in einem Duell am Freitagabend dann leider nicht die 3 Punkte holen können, die vielleicht dann auch noch hätten ja, entscheidend sein können. Also es war ein bisschen hakelig, wie du auch schon gesagt hast. Und am Ende die Relegation hat man sich dann trotzdem auch verdient. Also das war dann schon auch der richtige Ausgang, wie ich fand. Aber ja, die letzte Saison, die war auf jeden Fall sehr anstrengend. Und ich bin dann auch echt froh, dass es gegen Elversberg dann doch auch geklappt hat. Elversberg ja auch eine sehr starke Mannschaft gewesen. Letzte Saison in der zweiten Liga war auch nochmal richtig schwierig, diese beiden Spiele. Aber am Ende war dann doch ja, das Glück auf der Heidenheimer Seite.
Ja, und so können wir uns dann am kommenden Wochenende begegnen, sozusagen, zumindest auf spielerischer Ebene. Hat sich denn in der Spielpause bei euch irgendetwas teamtechnisch getan oder verändert, oder geht ihr quasi unverändert in die neue Saison?
Also größtenteils unverändert. Also die Transferphase läuft ja auch noch. Frank Schmidt hat neulich auch gesagt, dass er nicht ausschließt, dass vielleicht noch jemand kommt, aber er geht auch davon aus, dass die Mannschaft, die jetzt gerade auch jetzt in Balingen gespielt hat, dass es auch die ist, mit der er dann in die Bundesliga-Saison geht. Personell hat sich vor allem bei den Zugängen an 2 Positionen was getan. Also Dion Dramay, der Torwart, der ist von Borussia Dortmund ausgeliehen worden. Der hat letzte Saison in Kopenhagen noch gespielt und kommt auch oder hat auch in der Heidenheimer Jugend gespielt für einige Jahre. Also der ist ein bekanntes Gesicht, geht jetzt auch als Nummer 1 in die Saison. Und dann ist noch Ibrahimovic, also der Ibrahimovic von Bayern, als Leihspieler zu Heidenheim gewechselt. Ist ein Spieler, der offensiv sehr viele Positionen auch einnehmen kann. Hat jetzt gegen Balingen unter anderem auf der linken Seite den Schienenspieler gespielt. Also einer, der sowohl offensiv, aber dann auch als Defensivkraft dann in der Fünferkette agieren kann. Also einer, wo auch Frank Schmidt gesagt hat, er weiß noch gar nicht so genau, auf welche Position er den jetzt setzen will. Er ist da sehr variabel und auf den bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie es weitergehen wird mit ihm.
Jetzt anhand des DFB-Pokalspiels, wo würdest du sagen, liegen aktuell eure Stärken? Wo sollten wir am kommenden Samstag aufpassen?
Das wollte ich jetzt natürlich gerne wissen. Nee, also ich finde auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall immer noch ein großer Fan von den beiden Innenverteidigern auch. Also gerade Tim Siersleben hat sich meiner Meinung nach in den letzten Saisons nochmal richtig reingesteigert. Der wirklich von einem Spieler, der ja eher manchmal auch noch so ein bisschen so in der zweiten Reihe stand, jetzt wirklich in die erste Reihe auch vorgerückt ist oder zumindest in den erweiterten Kreis. Immer wenn er spielt, finde ich, richtig gute Akzente setzt und vor allem auch offensiv teilweise auch noch was zeigen kann. Also für einen Verteidiger hat er schon, finde ich, ziemlich viele Tore erzielt und Stärke, würde ich sagen, auch das Spiel über Cienza. Das hat jetzt gegen Barling richtig gut auch funktioniert. Also wenn Cienza gerade mal auch so 20 Meter vor dem Tor Platz bekommt, dann kann der auch schießen und dann kommt meistens ein Schuss auch zustande, der richtig gefährlich wird. Und das ist etwas, wo ich mich immer sehr darauf freue, wenn er in diese Situation kommt. Und da hat auch der Trainer von Barling, glaube ich, auch gesagt, dass das etwas ist, worauf man achten muss, dass er da nicht in diese Schussposition kommt. Also ich würde mal sagen, Cienza ist schon einer, der meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Spieler sein kann, wenn er in die richtigen Positionen kommt.
Und wo würdest du sagen, sind aktuell noch eure Baustellen? Wo hätte der Gegner quasi eine gute Chance anzugreifen?
Ich denke mal, ab und an fehlt man noch so ein bisschen so diese Abgestimmtheit im Passspiel. Also, dass man mal irgendwie so einen leichten Ballverlust hat. Das kann ab und zu mal passieren. Und das ist etwas, wo man schon drauf achten muss, auch aus Heidenheimer Sicht, dass sich das nicht irgendwie verfängt, dass man da nicht irgendwie mehr Probleme bekommt, sondern dass man einfach das Spiel, was man eigentlich kann auch, dass man das gut durchzieht. Und genau, dass man, dass man darauf achtet. Und was in der letzten Saison häufig noch war, dass es gerade im letzten Drittel manchmal noch einfach so ein bisschen Probleme gab, dass man da dann sich eigentlich gute Chancen im Mittelfeld erspielt hat und dann vorne leider nicht die Torgefährlichkeit dann zeigen konnte, weil man vielleicht manche Spieler nicht richtig in den Fokus setzen konnte, weil man die nicht angespielt hat. Das ist etwas, wo genau dann vielleicht auch die Gegner darauf achten könnten, ne? Wie das jetzt in dieser Saison ist, wie das auch in der Vorbereitung jetzt angegangen wurde, das weiß ich nicht genau. Aber das ist sicher auch etwas, wo das Trainerteam drauf geschaut hat. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch in der Saison dann zeigen wird, ob man da an dieser Stellschraube nachziehen konnte.
Da sind wir natürlich auch gespannt am kommenden Samstag. Was ist dein Tipp?
Oh, mein Tipp. Also ich gehe da natürlich voreingenommen rein. Ich würde mal sagen, also aus Heidenheimer Sicht kann ich mir gut vorstellen, dass es einen Sieg geben wird. Ich glaube, dass es nicht ganz so eindeutig sein wird, weil gerade Wolfsburg immer auch eine Mannschaft war, wo ich das Gefühl habe, dass sich da Heidenheim schon auch manchmal ein bisschen schwerer getan hat. Ich denke da jetzt gerade an das letzte Spiel zum Beispiel, da war ich auch im Stadion, was wirklich ja aus Heidenheimer Sicht nicht ganz so erfolgreich war leider. Aber ich bin mir trotzdem sicher aus meiner Heidenheimer Sicht, dass man gerade diesen Schwung jetzt auch aus der Vorbereitung mitnehmen kann. Und ich würde für mich jetzt mal so ein knappes, aber dann doch verdientes 2-2-1 für Heidenheim tippen.
Am Samstag wissen wir mehr. Da trifft nämlich der VfL Wolfsburg auswärts zum Bundesliga-Saisonauftakt auf den FC Heidenheim. Und bei mir war zu Gast Louis Bracht vom Fanradio und gleichzeitig auch Blindenreporter. Vielen Dank.
Dankeschön.
Hinter der Rückennummer.
Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, mittlerweile die Nummer 15 und wir sind im August 2025 und die neue Saison liegt vor uns und es handelt sich dabei nicht um irgendeine Saison, sondern um eine für unseren geliebten VfL Wolfsburg ganz besondere Saison, denn der Verein wird 80 Jahre und diese Jubiläumssaison soll und wird uns hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben und wir hier bei Hinter der Rückennummer gemeinsam mit dem Wölferadio und dem VfL Wolfsburg haben uns überlegt, dass wir hier auch einen kleinen Beitrag leisten, der diesem großen Jubiläum so ein bisschen gerecht wird. Und so haben wir uns überlegt, dass wir neben den Spielerinnen unserer Frauenmannschaft und den Spielern unserer Herrenmannschaft uns noch ein paar Gäste einladen. Und der erste dieser Art von Gäste, der sitzt mir jetzt hier gegenüber, denn es handelt sich um unsere VfL Wolfsburg Legends, um unsere Legenden, um ja, Spieler, die wirklich an diesem Erfolg und an diesem Weg des VfL Wolfsburg auf dem Rasen mitgewirkt haben. Und heute habe ich hier jemanden vor mir sitzen, der auf dem Rasen einen großen Anteil hatte, aber der eben auch darüber hinaus dem Verein erhalten geblieben ist und jetzt schon eine unglaublich lange Zeit für den VfL Wolfsburg tätig ist. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Es ist unser Fanbeauftragter und er hatte ganz kurz mal die Nummer 6, aber meistens die Nummer 8 im Trikot unserer VfL Wolfsburg-Legenden. Und damit begrüße ich ganz herzlich Holger Balli Beiwanz. Hallo.
Ja, vielen Dank, Volker. Und ja, es ist mir echt eine Ehre, heute hier als Erster der neuen Saison hier zu sitzen mit dir und ein bisschen was im Jubiläumsjahr zu erzählen.
Es gibt sehr, sehr, sehr viel natürlich zu erfahren bei dir, weil du in dieser Zeit gespielt hast beim VfL Wolfsburg, die jetzt wirklich schon ganz schön weit zurückliegt, wo das auch alles noch anders war. Und genau da möchte ich ein bisschen mit dir eintauchen, anlässlich dieses Jubiläums. Aber wir fangen, wie das immer so bei mir Thema ist, wir fangen natürlich ganz, ganz vorne an. Du bist geboren am 7. September 1967 im schönen Mölln. Mölln, für alle, die das nicht wissen, Kreis Lauenburg, ungefähr 30 Kilometer südlich von Lübeck und 50 Kilometer nach Hamburg City. Und dort bist du geboren und aufgewachsen. Erzähl uns ein bisschen was über deine Kindheit in Mölln.
Ja, ich habe tatsächlich, bin ich gebürtiger Schleswig-Holsteiner, bin 19 Jahre lang in Mölln groß geworden, habe tatsächlich mit 5 Jahren das Fußballspielen angefangen. Wie soll es anders sein? Mein Vater war selber Fußballer, hat es dann zwar auch nur in Anführungsstrichen bis zur 5. Liga gebracht oder teilweise sogar bis zur 4. Damals waren die Ligen ja noch ein bisschen anders aufgeteilt. Ja, und somit bin ich dann irgendwann herangewachsen und ja, bis zum 19. Lebensjahr war ich tatsächlich in meiner kleinen Heimatstadt in Schleswig-Holstein im Kreis Herzogtum Lauenburg wohnhaft.
Aber Mölln allgemein, ich meine, es war ist eine Kleinstadt, 20.000 Einwohner, glaube ich, irgendwie so, aber wunderschön gelegen, umgeben von Seen wie Plönersee und auch dieser ganzen Landschaft um Ratzeburg und so. Wie ist deine Kindheit, also Schulzeiten und so? War das einfach so, wie man sich es wirklich vorstellt, oben im Norden und viel, viel draußen, viel Fußball unterm Arm und viel Freunde? Oder wie ist es gewesen?
Ja, so wie die frühere Zeit halt war. Als Kind ist man dann irgendwann aus der Schule gekommen, hat erstmal den Ranzen an die Seite gepackt, ist irgendwo nach draußen gegangen. Bei mir war es dann irgendwann auch oder relativ zu Anfang gleich der Fußball. Es gab damals Bolzplätze ohne Ende. Es wurden Mannschaften gebildet. Ich habe auch teilweise auch dann in dem Zeitraum schon gegen ältere Mitschüler gespielt und das hat mir wahrscheinlich auch nachher weitergeholfen. Ja, Grundschule in Mölln, Luftlinie 2 Kilometer vom Elternhaus entfernt. Mit Kollegen oder mit Mitschülern auf dem Fahrrad zur Schule und ja, mittags nach Hause, Mittagessen und dann, wie gesagt, stand erstmal eher der Sport oder Freizeit auf dem Plan, als die Schulaufgaben zu machen. Das war immer später der Fall. Wenn es dann draußen vielleicht auch mal im Winter ein bisschen eher dunkel wurde, dann wurden dann die Hausaufgaben gemacht. Zuerst ging es raus und meistens dann halt auf dem Bolzplatz.
Du sagtest gerade, Papa auch Fußballer, bis hoch zur 4. Liga gespielt, was ja dann wirklich schon beachtlich und erstaunlich ist. Was haben deine Eltern gemacht, wenn ich fragen darf, so beruflich?
Ja, mein Vater hat im Einzelhandel gearbeitet, war Leiter eines Einzelhandelsbetriebes, kaufmännischer Angestellter war sozusagen, aber Leiter des Geschäfts einer Filiale, die direkt in der Mölner City war. Meine Mutter hat auch im Einzelhandel gearbeitet, hat sich aber auch zum größten Teil um uns Kinder, wie es früher halt so der Fall war, gekümmert, aber wo wir dann ein bisschen größer waren, dann halt auch wieder berufstätig gewesen. Und ja, so ging die Zeit dann rum in Mölln.
Du hast eine Geschwister, du hast noch eine Schwester.
Ja, meine Schwester und mein Schwager wohnen tatsächlich nach wie vor noch in Mölln.
Okay, und deine Schwester ist älter oder jünger?
Meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich, hat dann immer auf den kleinen Bruder aufgepasst und wo ich dann ein bisschen herangewachsen bin, habe ich eher auf meine Schwester aufgepasst.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob sich das irgendwann umgedreht hat.
Wo dann in der Pubertät die Jungs auf einmal bei uns ins Haus strömten, habe ich dann immer schon gesagt, hey, ne, das ist meine Schwester so. Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Ich bin auch froh, dass meine Schwester und mein Schwager nach wie vor in Mölln wohnen, weil meine Mutter lebt zum Glück noch. Mein Vater ist leider verstorben 2019 und die kümmert sich dann halt auch um meine Mutter mit Einkaufen und Ähnlichem. Und da bin ich froh, dass ich die Unterstützung halt in der Familie habe.
Ja, das heißt, der Kontakt nach Mölln ist dementsprechend dann auch bei dir noch ganz dicht da und du bist auch oft da oder öfter mal da, wenn es sich einrichten lässt.
Also wenn es irgendwie die Zeit hergibt, es ist natürlich jetzt in meinem Job, den ich mache, ein bisschen problematisch mit den Wochenenden, aber klar, wir sehen sehen halt zu, dass wir halt irgendwo auch regelmäßig nach Mölln fahren und zudem ja auch meine größere Tochter im Endeffekt noch in Lübeck wohnt, versuchen wir alles miteinander zu verbinden an einem Wochenende, und das ist dann immer etwas größeres Familienzusammenkommen.
Und wie ist es mit Freunden aus der damaligen Zeit, aus der Jugend, aus der Kindheit? Gibt es da noch Kontakte? Hast du da noch Leute, mit denen du dich treffen kannst oder die du siehst, außer vielleicht, oder vielleicht mal ein Klassentreffen oder sowas? Das gibt es ja dann auch mal.
Also direkten Kontakt jetzt auch so mit ehemaligen Mitspielern oder ähnlichen oder Freunden von damals, mit denen ich dann auch auf Bolzplätzen unterwegs war, habe ich so in der Form nicht. Interessanterweise gab es dann irgendwann vor 7, 8 Jahren gab es mal tatsächlich ein Klassentreffen zu, ich meine, es war das 50-Jährige zur Einschulung. Oder ja, ich meine 50 war es. Okay. Und wir haben ein Grundschulklassentreffen gehabt, das jetzt auch irgendwie regelmäßig stattfindet. Also so mal so alle 2 Jahre, alle 3 Jahre treffen wir uns da. Und das ist natürlich immer super interessant, weil man dann halt in der Heimat ist und da relativ viele Leute, also mindestens 20 sind wir da immer, die da zusammenkommen. Und das ist natürlich immer super spaßig.
Aber da bist du auch dann interessiert dran und bist auch dabei. Irgendwie.
Ich sehe es zu. Wie gesagt, ich habe zweimal jetzt da teilgenommen. Die Treffen haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 4-mal stattgefunden, aber ein Großteil meiner Grundschulkollegen von damals, die wohnen halt auch noch in Mölln und Umgebung. Für die ist es ein bisschen leichter, jetzt am Freitagabend oder am Samstagabend irgendwie mal am Start zu sein. Aber wie gesagt, ich habe das, dadurch habe ich noch ein bisschen Kontakt auch zu ehemaligen Mitschülern, und unter den ehemaligen Mitschülern sind Mitschülern sind auch ehemalige Mitspieler von mir aus der Jugendzeit.
Ach, cool. Ach ja.
Und von daher trifft man sich in dem Bereich.
Okay, und du sagst, du bist Ende 19 in Mölln geblieben. Wie war das denn? Du hast beim Möllner SV gespielt, ja nun. Jetzt keine große Adresse, ne? Grüße gehen raus an alle. Ja, dort gibt es den Verein noch?
Ja, es gibt den Verein tatsächlich noch, aber so wie das jetzt bei vielen Vereinen, die in der Größenordnung halt am Start sind, dass sie dann halt auch schon mittlerweile eine Spielgemeinschaft haben mit dem Breitenfelder SV, die früher zu meiner Zeit tatsächlich immer noch die ärgsten Rivalen waren, ja, Konkurrenten waren. Ist das schon erstaunlich, dass die jetzt zusammen eine Spielgemeinschaft haben. Was natürlich hauptsächlich im Jugendbereich passiert, damit halt die Mannschaften auch zusammenkommen. Und ich habe tatsächlich bis zu meinem 19. Lebensjahr, tatsächlich in meinem ersten Herrenjahr, tatsächlich noch in Mölln gespielt, in der 8. Liga.
Ja, krass.
Bezirksklasse Süd.
Bezirksklasse Süd, 8. Liga, Möllner SV bis 1987. Wie war denn der Plan für dich? Also ich meine, das ist ja nicht unbedingt jetzt so, dass man davon ausgehen kann, dass daraus eine Profifußballkarriere wird. Das heißt, was war deine Aussicht beruflich zu der Zeit?
Also beruflich war ich eigentlich schon mit 16 Jahren auf dem Trichter, ich will unbedingt Fußballprofi werden. Okay. Ich hatte damals auch tatsächlich, ich war der einzige Kreisligaspieler für Schleswig-Holstein, der bei den deutschen Meisterschaften in Duisburg war. Wir haben einen Top-Jahrgang damals in Schleswig-Holstein gehabt, haben, glaube ich, in dem Turnier haben wir den 6. Platz erreicht. Das war für Schleswig-Holstein eine Sensation damals. Klar gab es der Spieler vom VfB Lübeck oder von Holstein Kiel, vom VfB Kiel, klar. VfR Neumünster. Die haben alle 2 Klassen höher, die Spieler, die dort aktiv waren, alle 2 Klassen höher gespielt als ich. Und ich wollte unbedingt dahin in diesen Bereich. Habe natürlich auch neben dem eigentlichen Training, was ich in Mölln hatte als Jugendspieler, mich auch weiterhin noch in anderen Bereichen dann irgendwie versucht. Ich habe dann tatsächlich, weil mir alles auch sportlich zu wenig war, habe ich mit dem Kegeln tatsächlich angefangen. Da wird jetzt wahrscheinlich jeder lachen, aber wer jetzt mal so 100 Wurf oder 200 Wurf an so einem Freitagabend gemacht hat, der weiß, dass das eine völlig andere Bewegung ist als Fußballspielen. Und dann, wie gesagt, bin ich durch den Sprung Landesauswahl Schleswig-Holstein, ist der Hamburger Sportverein auf mich aufmerksam geworden. Und eigentlich wollte der HSV mich eigentlich schon auch in A-Jugendzeiten haben. Mhm. Meine Eltern hatten da ein bisschen was gegen, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch auf dem Gymnasium war. Ich war in der 10. Klasse. Mhm. Das hätte natürlich alles bedeutet in dem Moment Schulwechsel, und da stand es, wie das so ist, wenn man 16 ist oder 17 ist, da sind manche andere Dinge auch wichtiger als die Schule, und da stand ich immer so ein bisschen auf der Kippe, und meine Eltern hatten natürlich auch das Sagen über mich sozusagen.
Klar.
Und ja, selbst die Option mit täglich abgeholt werden zum Training nach Hamburg, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Option. Meine Eltern haben dann mir gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, das kannst du machen, wenn du erwachsen bist. Ich war aber tatsächlich, als ich dann in den Herrenbereich in Mölln gewechselt bin, hatte ich einen Trainer damals, Peter Matulat. Der hat mir vor der Saison, bevor ich dann überhaupt auf die Idee kam, zu irgendeinem Landesligisten oder Verbandsligisten in der Umgebung, also möglicherweise auch nach Lübeck zu wechseln,
ja, eben.
Hat er gesagt, pass auf, ich habe Kontakte zu Werder Bremen und wenn du wirklich so gut bist, auch im Herrenbereich, dann fahren wir da einfach hin zum Probetraining. Okay. Und selbst, also das hat er tatsächlich in dem ersten Herrenjahr, muss man sich mal vorstellen, ich habe als defensiver Mittelfeldspieler in der Klasse, in der Liga, da 26 Tore gemacht.
Und Werder Bremen zu der Zeit, Top of the Pops, mit Meisterschaft, mit Rehagel, mit den ganzen, also mit den Spielern, wo heute noch jeder Werder-Fan mit der Zunge schnalzt. Ich meine, also einfach das Team, was sich richtig ins Gedächtnis gebrannt hat. So,
genau, das war der Profibereich, aber ich war halt im Amateurbereich zum Probetraining dann. Trainer damals der zweiten Mannschaft war Karl-Heinz Kamp, der ja auch jahrelang der Co-Trainer von Otto Rehagel war. Ich habe ein Training mitgemacht in Bremen und die haben dann, ich glaube, am nächsten Tag oder direkt nach dem Training haben sie gesagt, wir wollen dich haben. Ich bin mit dem damaligen Trainer von mir wieder nach Hause gefahren, habe ich gesagt, ich kann jetzt unmöglich sagen, ich gehe jetzt nach Bremen in die dritte Liga. Ich sage, ich muss da mal erstmal ein paar Tage drüber nachdenken und ich, wie gesagt, ich war ja dann zu dem Zeitpunkt auch volljährig, ich konnte mich über mich selber entscheiden und ich habe mir dann ein bisschen Bedenkzeit erbeten darüber. Und dann muss natürlich irgendwie der HSV tatsächlich nochmal davon Wind bekommen haben, dass ich in Bremen zum Probetraining war und kam dann praktisch in der kommenden Woche da drauf, kam der Anruf aus Hamburg, ob ich nicht mal eine Woche zum Probetraining kommen will. Der HSV hat damals mit der Amateurmannschaft in der vierten Liga gespielt.
Genau. Und das war mit Gerd Volker Schock, der war da derjenige, der dich dann da quasi gefunden hat.
Genau, das war immer noch Gerd Volker Schock, der mich auch in der A-Jugend schon gesehen hatte und mich unbedingt in die Jugendabteilung des Hamburger Sportvereins holen wollte. Der war dann zu dem Zeitpunkt Amateurtrainer des HSV. Und ich bin dann eine Woche zum Probetraining gefahren. Also da war es nicht nur ein Tag, sondern eine ganze Woche. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich zwei Wochen später einen Vertrag vorliegen hatte für den Amateurbereich. Und da musste ich dann auch nicht so großartig überlegen, weil ich war damals tatsächlich auch in meinem Abschlussjahrgang auf dem Gymnasium und musste täglich eigentlich von Mölln nach Ratzeburg. Bin dann ich war in Ratzeburg auf dem Gymnasium, musste dann wieder nach Hause, habe irgendwie in irgendeiner Form auf die Schnelle meine Hausaufgaben erledigt und bin nachmittags dann halt mit dem eigenen Auto damals fast viermal die Woche zum Training nach Hamburg.
50 Kilometer irgendwie knapp,
55 oder so. Ne? Ja, genau. Und abends wieder zurück. Und das war schon eine anstrengende Zeit.
Das glaube ich. Das heißt, du hast in der Anfangszeit zumindest dann noch Schule zu Ende gemacht, hast noch in Mölln gewohnt, bist dann irgendwann nach Hamburg gezogen oder wie war das?
Genau, ich habe die Schule beendet dann. Bin dann praktisch mit Saisonbeginn, das ist das ein Jahres, dass ich gependelt bin, zu der übernächsten Saison, im zweiten Jahr bin ich dann tatsächlich nach Hamburg gezogen, in eine Wohngemeinschaft. Ich habe damals tatsächlich mit Thorsten Kohn, der ja auch hier beim VfL immer noch im Trainer, Co-Trainerbereich tätig ist.
Okay.
Und mit Nils Bahr damals in der Dreier-WG gewohnt, in der Nähe vom Horner Kreisel.
Alles klar. Was Iggy Pop, David Bowie und Lou Reed in Berlin wart ihr in Hamburg.
So ungefähr, wir waren, das war schon ein tolles Jahr, was wir da hatten. Natürlich, wenn man so jung ist und dann die ein oder anderen Flausen noch im Kopf hat. Das war schon eine Dreier-Kombo, die sich da gefunden hatte. Wir haben uns super verstanden und hatten eine tolle Zeit also gemeinsam.
Wie es dann weiterging für Balli, also Holger Ballwanz, in Hamburg und vor allem dann auch über seine Zeit als aktiver Spieler beim VfL, könnt ihr in unserer kompletten Episode Nummer 15 von Hinter der Rückennummer hören. Diese findet ihr dann ab morgen, also ab Freitag, dem 22. August, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir blicken mit Spannung auf den Bundesliga-Auftakt dieser Saison. Am kommenden Samstag geht es für unsere Wölfe ja nach Heidenheim. Wir werden mit Wölfe Radio Arena Live nicht live in Heidenheim sein, dafür aber wieder mal live aus dem B-Moved. Und das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Los geht's natürlich wie gewohnt um 15.15 Uhr über wölferadio.de oder die VfL Wolfsburg App. Und das war's auch schon wieder für heute. Das war der VfL Podcast, das Wölferadio zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Denkt dran, morgen veröffentlichen wir unsere Episode hinter der Rückennummer Nummer 15 mit Holger Ballwanz. Und ansonsten ist nächste Woche Dennis Lindner mit einer neuen Episode Wölferadio wieder für euch am Start. Bis dahin verabschiedet sich mit grün-weißen Grüßen Christian Ohrens aus Hamburg.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen.